Wir nähern uns dem Hesekiel-Tempel. Betonung liegt auf nähern. Ich denke, es ist einfach nochmals wichtig, sich das zu vergegenwärtigen. Wisst ihr, wenn wir beginnen, unsere eigene Meinung über diese geistlichen Dinge in den Mittelpunkt zu stellen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir im Irrtum landen. Ich denke, hier muss man einfach ganz nüchtern sachlich die Bibel betrachten. Und die Bibel sagt uns ganz klar, es gibt nur zwei Tempel, die praktisch dem entsprechen, was der Herr Jesus getan hat. Diesen echten Tempel, wo er das echte Priesteramt ausgeführt hat. Das war die Stiftshütte und das war der Salomonische Tempel. Ich möchte nochmals betonen, der Tempel vorher, also diese einfache Zeltwohnung, hatte keine Bundeslade, hatte kein Sühnedeckel. Ich möchte nochmals betonen, wo kein Bundeslade ist und wo kein Sühnedeckel ist, gibt es kein Opfer. Da gibt es keine Erlösung. Das heißt, diese Tempel haben keine Funktion in biblischem Sinne für Erlösung. Und man muss halt eins nochmal nüchtern sehen, dieser Bau der Stiftshütte ist laut Apostelgeschichte 44 Mose geoffenbart worden, er durfte vom Berg Sinai dieses Heiligtum sehen. Das ist genau das Heiligtum, wo der Herr Jesus dann eingegangen ist. Und es ist jetzt nochmal wichtig, als dann dieser Tempel ausgeweitet wurde. Und zwar, ich sage mal so, als der Salomonische Tempel von Gott gegeben wurde, der ja auch noch voll funktionsfähig war, dann sagt die Bibel uns etwas, und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man das einfach sieht. Das heißt, Mose hat sich diesen Tempel nicht ausgedacht, sondern es war eine Offenbarung Gottes. Und der Salomonische Tempel, das steht in 1. Chroniker 28 ab 10, war genauso eine Offenbarung Gottes. Da steht nämlich, so habe nun Acht, denn der Herr hat dich erwählt, ihm ein Haus als Heiligtum zu bauen. Sei stark und führe es aus. Und David gab seinem Sohn Salomo den Plan der Vorhalle des Tempels und seiner Gebäude, seiner Schatzkammern, seiner Obergemächer, seiner inneren Gemächer. Und jetzt kommt wieder das Zentrum und den Raum für den Sühnedeckel. Merkt ihr etwas? Er sagt nicht der Raum für den Leuchter, nicht der Raum für andere Dinge. Er sagt wieder Sühnedeckel. Der Sühnedeckel ist das Entscheidende. Er sagt nicht einmal Bundeslade, er sagt der Sühnedeckel. Eigentlich ist es doch falsch. Menschlich gesehen müsste ich sagen, der Platz für die Bundeslade. Aber er sagt der Platz für den Sühnedeckel, wenn es das totale Zentrum ist. Wer ist der Sühnedeckel? Der Herr Jesus. Das ist das Geheimnis. Und jetzt sagt er, auch einen Plan, alles dessen, was er durch den Geist in sich trug. Das heißt, es ist ganz wichtig, auch der Tempel Salomos war eine Offenbarung Gottes. Durch den Heiligen Geist hat er David praktisch die gesamte Geheimnisse dieses Tempels ins Herz gelegt. Das ist Inspiration des Heiligen Geistes, dass extra ein Raum gebaut wird, nur für den Sühnedeckel. Wisst ihr, da siehst du, wo das ganze Zentrum hingeht. Auch Hesekiel, wenn man das sieht, 1 Vers 3, wo es heißt, in göttlichen Gesichten hat er das gesehen. Und dann, wenn wir unseren Hesekiel-Tempel uns mal vorab einen Blick drauf werfen, ab Kapitel 40, wo das ja beginnt, dann hast du hier etwas, dann sagt er, in göttlichen Gesichten hat er das gesehen. Er sieht die Stadt, Bild fürs neue Jerusalem, er sieht den Tempel, darin das Haus, er sieht die Mauer und vor allem er sieht in Vers 3 die Messschnur. Wisst ihr, auch hier nochmal ganz genau das Entscheidende, ich möchte das nochmal betonen, dieser Tempel hat mit Erlösung nichts Geringste zu tun. Und jetzt muss man sich das einfach vergegenwärtigen. Wir müssen den langsam eingrenzen. Und dieser Hesekiel-Tempel, von dem heißt es in Kapitel 40, Vers 17, er führte mich in den äußeren Vorhof. Der hat den Vorhof. Das ist wieder ganz wichtig, wenn man hier die biblischen Befunde untersucht, weil laut Offenbarung 11, und wir reden ja über den Tempel der Endzeit, über den Tempel wohl des tausendjährigen Reiches, wie es immer wieder gesagt wird, wir werden sehen, ob das stimmt. Er sagt hier ganz klar, der Tempel Hesekiels hat einen Vorhof. Aber in Offenbarung 11, Vers 2 steht, und ich denke, das ist ein zentraler Punkt, aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus, oder man kann das auch übersetzen, wirf ihn hinaus und miss ihn nicht, denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate lang. Das heißt, der Vorhof wird hinausgeschmissen, aber dieser Tempel hat einen Vorhof. Merkt ihr jetzt, das hat mit Erlösung nichts zu tun. Und die Frage ist halt auch, was es mit dem Tausendjährigen Reich zu tun hat. Ich möchte es ein bisschen eingrenzen, dass uns gleich dieser Hesekiel-Tempel das richtige Licht kommt. Und in Jeremia 3, Vers 16 steht, und es wird geschehen, wenn ihr euch dann in jenen Tagen mehrt und fruchtbar werdet im Land, spricht der Herr, so wird man nicht mehr sagen, die Bundeslade des Herrn, sie wird niemand mehr in den Sinn kommen, man wird an sie nicht mehr gedenken und sie nicht mehr vermissen, es wird auch keine mehr gemacht werden. Die Bibelstelle predigt niemand. Es wird keine Bundeslade mehr geben. Jetzt kommt nämlich der entscheidende Punkt. Und zu jener Zeit wird man Jerusalem Thron des Herrn nennen und alle Heidenvölker werden sich dorthin versammeln zum Namen des Herrn nach Jerusalem und sie werden künftig nicht mehr den Starrsinn ihres bösen Herzens folgen. Im tausendjährigen Reich, nach der Bekehrung Israels, gibt es auch keine Bundeslade mehr. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Wenn wir den Tempel Hesekiels betrachten, dann muss etwas klar sein. Auch dieser Tempel hat mit der Erlösung nichts zu tun. Es wird nie mehr eine Bundeslade geben, auch im tausendjährigen Reich nicht. Und es ist ganz klar, es wird keine Erlösung mehr geben. Es wird auch keine stellvertretenden Opfer mehr geben. Es gibt alles gar nicht mehr. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu der alten Wahrheit, Hebräer 10, 10 und 14. Ein vollkommenes Opfer, ein für alle Mal durch der Jesus geschaffen, vollkommen unwiederholbar. Wisst ihr, und damit siehst du, wie alle Tempel nur eine einzige Botschaft haben, Jesus allein, sein Opfer allein. Alles andere ist nur Schatten, nur Vorläufer. Und jetzt müssen wir halt hingehen und müssen nochmals einen der Vorläufer untersuchen. Und das ist Yom Kippur. Yom Kippur ist ganz einfach, Yom heißt Tag, Yom Kippur ist der Versöhnungstag. Und interessant ist, der Sühnedeckel heißt Kaporet, die Verwandtschaft. Und das ist 3. Mose 16. Also wir müssen jetzt nochmals hinein in die vollkommene Erlösung. Und dann langsam wird das Bild geschlossen. Und wenn das Bild vollkommen geschlossen ist, dann können wir zum Hesekiel-Tempel gehen. Und dann wird keiner mehr verlangen, dass man den Hesekiel-Tempel letztendlich so behandelt wie ein normaler Tempel, sondern dann haben wir das Bild, das Gott wollte. Und dann müssen wir selber entscheiden, was ist jetzt der Hesekiel-Tempel? Ist es der neue Tempel des tausendjährigen Reiches? Oder was ist er? Das werden wir sehen. 3. Mose 16. Und ich möchte hier etwas nochmals betonen. Hebräer 9, ab Vers 24, ist die Überschrift über 3. Mose 16. Und zwar, ich lese uns das, bevor wir das Kapitel jetzt in der Tiefe uns ansehen, um nochmals diese zentrale Wahrheit der Erlösung zu sehen, bevor wir dann zum Schattenbild der Zahlen gehen. Er sagt hier, denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung, wie die irdische Stiftshütte des Wahrhaftigen ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch nicht, um sich selbst oftmals als Opfer darzubringen, so wie der hohe Priester jedes Jahr ins Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut. Sonst hätte er oftmals leiden müssen von grundlegender Welt an. Nun ist er einmal offenbar geworden in der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Ich möchte es nochmal betonen. Es gibt nur zwei Vorschattungen dieses gewaltigen Opfers. Die Stiftshütte, das ist der salomonische Tempel. Die vorige Situation mit diesem Zelt hat nichts mit der Erlösung zu tun. Der Tempel, der von Zerubabel gebaut wurde, war völlig leer im Heiligtum, hat nichts mit zu tun. Der Tempel zur Zeit Jesu hat nichts mit der Erlösung zu tun. Der Tempel im Hesekiel hat nichts mit der Erlösung zu tun. Alles nur Schatten. Das kann man sagen, Schatten im Vorlauf oder Rücklauf, wir werden das sehen. Aber eines ist ganz sicher, hat mit der Erlösung nichts zu tun. Was mit der Erlösung zu tun hat, das müssen wir vollständig verstehen. Nur dann kannst du den Tempel richtig einschätzen. Weil Gott sagt ja, aller Himmel, Himmel können ihn nicht fassen. Also sagt er ganz klar, er wohnt dort nicht, in diesen Heiligtümern. Sondern er wohnt in einer wunderbaren Art und Weise im unzugänglichen Licht. Und er hat einen Tempel im Heiligtum geschaffen, im himmlischen Heiligtum. Und dieser Tempel ist nichts anderes wie die Stiftshütte. Und dort ist der Herr Jesus eingegangen. Und was der Herr Jesus dort gemacht hat, das ist ja Hebräer 9,11, wo er sagt, der Herr Jesus ist als hoher Priester hineingegangen, als er die Himmel durchschritten hat. Hebräer 10,19. Auferstanden ist. Wisst ihr, und jetzt kommt dann nicht die Frage, wann hat er das gemacht? Sofort nach seinem Tod, erst nachdem er hier noch auf der Erde war und bei der Himmelfahrt? Die Bibel sagt es nicht. Sie sagt nur, er hat die Himmel durchschritten, ist ins innerste Heiligtum gegangen. Und Hebräer 9,11 sagt, er hat das Gleiche getan, was der hohe Priester tut. Und um das jetzt zu verstehen, müssen wir Yom Kippur untersuchen. Weil Hebräer 9, 24 sagt ja, er ging ins himmlische Heiligtum. Was hat er da gemacht? Das, was der hohe Priester macht. Und jetzt hast du wieder ein Schattenbild und dann hast du die vollkommene Erlösung. Und wenn wir das alles ganz verinnerlicht haben, dann nehmen wir den Tempel aus dem Hesekiel uns vor. Ohne etwas zu vernachlässigen, was ja jetzt noch fehlt bei unserem Vorstudium, ist der Tempel des Heiligen Geistes, das werden wir dann sehen. Nämlich die Gemeinde. Und jetzt heißt es hier, und der Herr redete zu Mose nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, als sie vor den Herrn traten und daraufhin starben. Und der Herr sprach zu Mose, sage deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu allen Zeiten in das Heiligtum hineingehen soll, hinter den Vorhang, vor den Sühnedeckel, der auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. Denn ich, sagt Gott, wisst ihr, jetzt kommt wieder der entscheidende Punkt, will auf dem Sühnedeckel in einer Wolke erscheinen. Die Wolke ist die Schechina. Das ist die Gegenwart Gottes in der Fülle des Heiligen Geistes. Und was sagt er hier? Wo ist das? Auf dem Sühnedeckel. Ich muss euch jetzt wieder enttäuschen. Im Hesekiel-Tempel hat es keinen Sühnedeckel. Also kann die Herrlichkeit Gottes im Hesekiel-Tempel nie erscheinen. Ausgeschlossen. Da wird überhaupt nichts passieren. Versteht ihr? Da passiert gar nichts. Und diese hochkarätigen Erwartungen, die man heute auch hat an das Tempelinstitut in Israel, sie beschlachtet dann irgendwann eine rote Kuh, die sie jetzt schon züchtet. Sie haben jetzt schon Steine gebrochen. Ich muss sagen, Entschuldigung, erzählt uns doch andere Dinge. Spielt doch keine Rolle mehr. Wir brauchen keinen Tempel des Hesekiel. Sondern der Hesekiel-Tempel hat von Gott her eine Bedeutung, uns etwas darzustellen. Und er sagt, miss diesen Hesekiel-Tempel. Aber erlösungstechnisch hat er keinerlei Funktion. Möchte ich betonen. Sondern die entscheidende Sache ist hier, dass Gott auf dem Sühnedeckel in einer Wolke erscheint. Das heißt, in Johannes 16, Vers 14, der Heilige Geist verherrlicht immer Jesus. Wisst ihr, du hast nicht der Heilige Geist, wo die Leute umfallen. Du hast nicht der Heilige Geist, wo man von Geistesgabe redet. Du hast nicht der Heilige Geist, wo der Heilige Geist selber immer im Mittelpunkt ist. Sondern die Fülle des Heiligen Geistes ist, wo Jesus Christus im Mittelpunkt ist. Und genau so ist es. Die Wolke und Feuersäule setzt sich auf das Sühnedeckel. Auf die Person Jesu. Das ist das Zentrum der Erlösung. Und dann sagt er, auf diese Weise soll Aaron in das Heiligtum hineingehen. Wer ist denn der Hohepriester? Das kommen wir wieder zu diesem Geheimnis. Der Hohepriester ist Jesus. Das Opfer ist Jesus. Der Sühnedeckel der Altar ist auch Jesus. Könnt ihr feststellen, dass irgendjemand etwas tut an dieser gesamten Erlösung aus dem Herrn Jesus? Gar niemand. Und wenn er dann noch der Vertreter Gottes des Vaters ist, die einzige Offenbarung Gottes des Vaters, der in dem er unzugängliche Licht ist, dann ist der vierte Punkt, dann ist er auch noch der Empfänger. Entschuldigung. Versteht ihr jetzt, warum die Bibel sagt, auf dem Berg der Verklärung, als Gott der Vater spricht, sie sahen nichts als Jesus allein? Wisst ihr, die ganzen Tempel haben nur eine Botschaft, Jesus allein. Und das Opfer hat nur eine Botschaft, Jesus allein. Der Sühnedeckel hat nur eine Botschaft, Jesus allein. Das ist radikal. Wisst ihr, und wenn ich die Tempel betrachte und diese Zentralbotschaft nicht verstehe, dann fange ich natürlich an, Spekulationen zu entwickeln über meinen Hesekiel-Tempel. Und dann spekuliere ich über das tausendjährige Reich und dann spekuliere ich über Dinge und Dinge und werde immer mehr vom Zentrum von meinem Jesus abgelenkt. Er sagt, hier wird das Sündopfer und das Brandopfer gebracht. Und dann siehst du Dinge, immer wieder Sündopfer, das Brandopfer, es wird Sühnung getan in Vers 6. Und dann wird hier der Sündebock, Azazel wird hier letztendlich gebracht. Der wird geschächtet, so wie der Herr Jesus am Kreuz vor Golgatha. Wisst ihr, man sagt ja, warum ist der Herr Jesus nicht durch einen Schwerthieb gestorben? Dann wäre er ja geschlachtet worden. Er ist geschächtet worden. Wisst ihr, was das bedeutet? Er ist langsam hier erstickt und ausgeblutet. Man hat ihn gestochen. Man hat ihn nicht geschlagen, dass er wie ein Schlachtopfer geschlachtet wurde. Sondern man hat was Ähnliches gemacht. Also man kann es nicht erklären, wie beim Schächten. Man hat ihn gestochen und da ist Blut und Wasser herausgelaufen. Und jetzt passiert etwas. Als dieses Opfer geschieht, sagt Gott in Vers 12, das Räucherwerk, und wir wissen inzwischen aus Offenbarung 5, dass das Räucherwerk die Gebete der Heiligen sind, bringe es hinter den Vorhang. Das ist der Punkt, wo die Gemeinde anbeten soll. Ich werde Gott nicht anbeten wegen dem Tempel im Hesekiel. Ich werde Gott anbeten wegen dem Sühnedeckel, wegen dem Herr Jesus. Und hier sagt er, und er legt das Räucherwerk auf das Feuer vor dem Herrn. Also das, was Gott an Anbetung auslöst, damit die Wolke des Räucherwerks, die echte Gebete der Heiligen, den Sühnedeckel verhüllt, der auf dem Zeugnis ist und er nicht stirbt. Versteht ihr, wisst ihr, was das heißt? Die Wolke des Räucherwerks umhüllt den Sühnedeckel. Die Gläubigen drehen sich um den Herr Jesus. Wisst ihr, das ist etwas, das musst du verinnerlichen. Und genau das sagt die Bibel, das ist das, was der hohe Priester bewirkt. Und wenn der Heilige Geist dich inspiriert, wenn der Heilige Geist dich erfüllt, dann wirst du dich um den Herr Jesus drehen, dann wirst du dich um den Sühnedeckel drehen, dann wirst du dich um das drehen, was in Vers 14 steht. Es soll auch von dem Blut des Jungstieres nehmen und mit seinem Finger gegen den Sühnedeckel springen. Wohin? Jetzt kommen wir schon zum Hesekiel-Tempel. Was sagt denn die Bibel, was ich beim Hesekiel-Tempel tun soll? Ich soll die Zahler messen und ich soll die Eingänge betrachten. Und jetzt werdet ihr feststellen, im Hesekiel-Tempel, den ihr dann betrachtet, ist der entscheidende Ein- und Ausgang gegen Osten. Und was sagt er hier? Er sprengt mit dem Blut des Jungstiers gegen den Sühnedeckel nach Osten zu. Merkt ihr? Ein Mosaikstein weiter. Nach Osten. Genau das, was uns im Hesekiel-Tempel dann geschieht. Und er sprengt auf den Sühnedeckel. Siebenmal. Sieben ist die Zahl Gottes. Soll er vor dem Sühnedeckel mit seinem Finger von dem Blut springen. Und dann siehst du wiederum 15, der Bock des Sündopfers. Er soll auf den Sühnedeckel und vor den Sühnedeckel springen. Das heißt, das Blut Jesu ist beim Sühnedeckel, beim Herrn Jesus, das total Vorherrschende. Auf ihm, vor ihm. Und dann sagt der Vers 17, um die Sühnung zu erwirken im Heiligtum. Versteht ihr, wenn ich jetzt die Bibel ganz kindlich eifältig lese, dann beschreibt das Alte Testament als Vorschattung, als Prophetie, die totale Erlösung Jesu in einer Art und Weise, die atemberaubend ist. Und dann siehst du plötzlich, wie sich das ganze Denken Gottes, das ganze Denken der wahrhaftigen Gläubigen, die vom Heiligen Geist inspiriert sind, um den Herr Jesus, um das Opfer, um den Sühnedeckel dreht. Versteht ihr? Wenn jetzt die Leute kommen, Spekulationen über die Endzeit und alle diese Dinge bringen, am besten ist gesagt zu ihnen, sei still. Dreh dich um das Zentrum, dreh dich um den Sühnedeckel, dreh dich um den Herr Jesus allein. Steht ihr? Wir sind so menschlich einfältig. Und die Bibel sagt, das Blut ist das Entscheidende, 19. Siebenmal soll gesprengt werden, um zu reinigen, um zu heiligen. Das heißt, wo der Heilige Geist ist, dreht sich alles um der Herr Jesus, den wahren Sühnedeckel, alles um das Blut des wahren Opferlammes, der Herr Jesus, alles um den wahren Hohepriester, alles um den wahren Altar, ist alles der Herr Jesus. Er ist der Sühnedeckel, er ist der Hohepriester, er ist das Opfer und er ist, wenn man es so nimmt, dass er immer der Vertreter des Vaters ist, auch der Empfänger. Also den Gedanken musst du dich gewöhnen. Und dann siehst du plötzlich der Herr Jesus im Zentrum, wie es in keinster Weise was gibt auf dieser Welt. Und wenn du das jetzt alles in Ruhe dir anguckst, und dann sagt der Vers 27, und du sollst dann praktisch das Opfer und der Unrat mit Feuer verbringen, Haut und Fleisch und alle Unrat vor das Lager hinausbringen. Hebräer 13, was sagt die Bibel? Wo hat der Herr Jesus das Opfer gebracht? Vor dem Lager. Die ganze Prophetie hier, das sind wie Mosaiksteinchen. Du musst sie nur neutestamentlich an die Bibelstelle anheften, dann hast du ein perfektes Bild. Dieser ganze Yom Kippur, dieser Versöhnungstag, redet nur vom Opfer Jesu. Nur von dem, dass er die Himmel durchschritten hat. Sonst von gar nichts. Und dann wird es mit Feuer verbrennt. Das Gericht Gottes hat ihn vollständig zerstört. Er hat alle Sünde getragen. Er hat alle Flüche ausgelöscht. Er hat das mosaische Gesetz vollkommen erfüllt. Wisst ihr, was das mosaische Gesetz ist? Ist euch das klar? Das ist eine Ansammlung von Todesurteilen. Er hat alle Todesurteile getragen. Es muss uns klar sein. Er hat als Hohepriester das Lamm geopfert, sich selber, auf diesem Sühnedeckel. Und er hat, ich weiß nicht, wie viel das sein werde, bis Gott die Welt abschließt. Sagen wir mal Milliarden. Er hat Milliarden von Tode erlebt. Wisst ihr warum? Weil er jeden Tod von jedem Menschen bezahlt hat. Ist euch das klar? Er hat Millionen von Flüchen ausgelöscht. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Was hier passiert ist, als der hohe Priester im Yom Kippur ins innerste Heiligtum ging, ist ungeheuer. Wisst ihr, da schauert es mich. Da muss ich sagen, Entschuldigung, wenn ich Hesekiel-Tempel ist, schaut es mich leider nicht. Wisst ihr warum? Hier hast du das Zentrum der Erlösung. Und beim Hesekiel hast du eine wunderbare Darstellung Gottes, aber über was völlig anderes. Das werden wir nachher sehen. Später. Und dann sagt er, wenn das dann jemand sieht, Vers 29, diese ewig gültige Ordnung, sollt ihr eure Seelen demütigen und kein Werk tun. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Epheser 2, Vers 10 sagt, alle Werke sind seit Grundlegung der Welt durch dieses vollkommene Opfer schon geschaffen. Das heißt, alle Werke, die ich tun soll, sind seit meiner Wiedergeburt und rückwirkend seit Grundlegung der Welt fertig. Wer bin ich jetzt als Mensch, dass ich mir einbilde, dass ich Gott etwas bringen könnte? Wer bin ich, dass ich denke, Wunder, wie gut ich bin, wenn ich Gott etwas tue oder mich hingebe? Ich bin ein ganz armes Würstlein, Entschuldigung, wenn ich so sage, das nur auf dieses vollkommene Opfer dieses Hohepriesters, der sich selber geopfert hat, der sein eigenes Blut auf sich selber auf der Altar hat springen lassen. Ich bin nur ein ganz kleiner Mensch, der auf dieses vollkommene Opfer reagiert, wo auch alles drin ist, was Gott mir geben wollte. Wisst ihr, und drum ist es sogar sündhaft, wenn ein Mensch versucht, Gott Werke zu bringen. Du kannst nur auf das Opfer reagieren. Ich und du, wir haben nichts zu bringen. Wisst ihr, wir singen das Lied. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Und das ist Tatsache. Der, wo das geschrieben hat, hat es begriffen. Ich reagiere nur noch auf das vollkommene Opfer. Versteht ihr? Und von daher ist, ich sage mal so, die Stiftshütte mit dem Yom Kippur-Tag und der Tempel Salomos, da gab es ja auch die Yom Kippur, sind die totale Offenbarung Gottes. Wir brauchen aber nur die Stiftshütte betrachten, weil im Tempel Salomos im Prinzip dasselbe passiert ist. Aber schon Zerubabel konnte das nicht mehr machen. Der Tempel zur Zeit Jesu konnte es nicht mehr machen. Der Hesekiel-Tempel kann es nicht mehr machen. Die Vorschattung in dem Zelt konnte es nicht machen. Versteht ihr? Und das muss klar sein. Um das dreht sich die Bibel. Denn an diesem Tag wird er für euch Sühnung erwirken, um euch zu reinigen von allen euren Sünden, sollt ihr gereinigt werden vor dem Herrn. Alle Sünder werdet getilgt. Versteht ihr? Alle. Was für ein Wahnsinn, wenn dann jemand hingeht, ich habe es oft genug erlebt, und sagt, ich habe meine Sünde einem Menschen bekannt, kein Katholik, Evangelikale, und dann hat mir der Bruder die Vergebung der Sünde zugesprochen. Entschuldigung, da kannst du gleich nach Rom gehen. Ich habe einen vollkommenen Hohepriester. Ich habe ein vollkommenes Opfer. Eine Totalwirkung des Blutes Jesu. Ich muss nur darauf reagieren, kindlich im Glauben. Ich nehme das im Glauben an, es schlägt durch, gewaltig. Und die Sühnung soll ein Priester vollziehen, den man gesalbt hat. Maschiach, der Messias, heißt der Gesalbte. Christus heißt der Gesalbte. Das heißt, hier siehst du wieder der Herr Jesus. Es geht nur um den Herr Jesus, dessen Hand man gefüllt hat. Er hat die Fülle des Heiligen Geistes. Er hat alle Güter Gottes. Für mich und dich heißt es, mein und dein Platz am Leib Jesu. 1. Korinther 12, 18. Mein und dein Maß des Glaubens, Römer 12, 3. Meine und deine Gnadengaben, die wir brauchen, um Gott zu dienen, 1. Petrus 4, 10. Mein und dein Platz, wo ich arbeiten soll, 2. Korinther 10, 13. Und auch 2. Korinther 10, 18, die Bestätigung, dass Gott dir dann das Siegel gibt der Vollmacht und Epheser 2,10, alle Werke, die ich und du tun sollen. Ist alles fertig. Diesem Priester ist die Hand gefüllt. Weißt du, wessen Hand nicht gefüllt ist? Meine und deine. Die Bibel sagt nämlich gar nicht, dass ich das kriege. Er sagt, seine Hand ist gefüllt. Ich reagiere jetzt nur noch auf seine gefüllte Hand. Damit er anstelle seines Vaters als Priester dient. Gott, der Vater in seiner Heiligkeit, konnte uns nicht erlösen. Er konnte die Lichtswelt nicht verlassen. Er ist die totale Gottheit. Er ist die totale Heiligkeit, die totale Reinheit. Der Jesus war genauso heilig, genauso rein in seiner Gestalt. Vollkommen deckungsgleich mit Gott, dem Vater. Jetzt versteht ihr erst, was es für ein Opfer ist, dass der Jesus diese Lichtswelt verlässt. Mensch wird wie wir. Eine Person, die das ganze Universum mit seinem Wort trägt. Der alle Himmel erfüllt. Diese Person wird ein Mensch wie wir. Versteht ihr, was das heißt? Jetzt sagt die Bibel, jetzt ist er gestorben, hat das vollkommene Opfer gebracht, ist auferstanden, ist durch die Himmel geschritten und hat einen Weg gemacht. Jetzt kann ich und du zu diesem gewaltigen Erlöser, der das ganze Universum erfüllt, kann ich im Glauben mit einem Gebet bis vor der Sühnedeckel vor ihn treten im himmlischen Heiligtum. Ich glaube einfach, dass mir es zu billig macht. Uns ist überhaupt nicht klar, was das für ein Vorrecht ist, Gottes Kind zu sein, überhaupt beten zu dürfen. Und jetzt siehst du, in Vers 34, Sühnung wird erwirkt wegen aller ihrer Sünden. Da siehst du, Yom Kippur ist etwas Gewaltiges, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Und ich habe ja dort draufgeschrieben, Himmelfahrt. Wisst ihr, jetzt könnte man ja streiten, was ist denn das Größte, was hier geschieht? Was ist das größte Fest der Gläubigen? Weihnachten, Ostern oder Himmelfahrt? Wisst ihr, du kannst Himmelfahrt und das Passa, die Auferstehung Jesu, kannst du nicht trennen. Aber die Himmelfahrt spielt eine ungeheure Rolle. Und der Teufel hat, um das vollkommene Opfer Jesu mit Dreck zu bewerfen, die Menschen so weit gebracht, dass sie einen Vatertag feiern. Das ist eine der größten Gotteslästerungen, die es überhaupt gibt. Steht ihr? Und die Christenheit beginnt jetzt Gott immer heftiger zu lästern, das ist dieser antichristliche Geist. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin tief überzeugt. Wir sind dahin gegeben. Du kannst die Christenheit nicht mehr retten. Die Christenheit wird untergehen. Es gibt auch kein christliches Abendland mehr. Es gibt kein christliches Deutschland mehr. Wir sind ein Heideland. Jetzt können bloß nur wir kleine Gläubige beginnen, unsere Herzen durch den Heiligen Geist im Glauben, durch diesen Zugang, Hebräer 10,19, ins innerste Heiligtum zu begeben. Unsere Gebete, wie die Rauchwolke bei Yom Kippur um den Sühnedeckel, um der Jesus aufsteigen zu lassen und ihm von ganzem Herzen zu dienen, uns von der Welt abzusondern und ihm zu dienen und hier letztendlich die letzte Station sei, wo der Herr sich noch offenbaren kann. Und das werden wir jetzt sehen, wo dann der echte Tempel des Heiligen Geistes ist, nämlich die Gemeinde. Und dort soll der Jesus geoffenbart werden. In diesen Herzen muss das aufsteigen. Sehen wir dann. Aber eins ist ganz wichtig, wir dürfen das nicht unterschätzen. Hebräer 1,3 sagt hier etwas und interessanterweise sagen die kritischen Texte, die Lesarten, die hier kritisch sind, lasse diesen Teil weg. Dort heißt es, ich lese mal einfach ab Vers 2, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, das heißt, der Jesus ist Gottes letztes Wort, ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Er hat alles. Nochmal, dass wir uns richtig verstehen. Ich und du, wir haben gar nichts. Absolut nichts. Er hat alles. Durch ihn hat er auch die Welten oder die Weltzeiten, das heißt die Äonen, die ganze Ewigkeit geschaffen. Ohne ihn gab es gar keine Zeit. Dieser, der Jesus, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Hier steht im Griechischen der Charakter Gottes. Er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er trägt das ganze Universum mit seinem Wort. Er hat sich, jetzt kommt das Zentrum, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, und die Leser lassen das durch sich selbst weg, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Was tut der Hohepriester? Wisst ihr, der Hohepriester geht jetzt durchs innerste Heiligtum, geht er bis zum echten Sühnedeckel, springt sein Blut, genauso wie es in Yom Kippur steht, springt er auf den Sühnedeckel und wie gesagt wieder auf sich selber, weil er war der Sühnedeckel. Und dann passiert etwas Ungeheures. dann setzt sich der hohe Priester. Wisst ihr, was jemand tut, der sich setzt? Er hat nichts mehr zu tun. Das heißt, das Opfer ist so radikal, dass Gott sogar seinen Sohn sich setzen lässt. Wisst ihr, und Geschwister, passt auf, dass wir nicht immer Anfall vor Mystik, vor Gesetzlichkeit, vor Hochmut, und ich sage es jetzt mal ganz radikal, vor Gotteslästerung, versuche zu diesem vollkommenen Opfer etwas hinzuzutun. Versteht ihr? Wir sind religiös, vom Teufel verseucht, der uns diese Gedanken einbläut. Da muss ich sagen, weg mit diesen Gedanken. Ich will sein, wie die Bibel es sagt. Ich will ein Mensch sein, der im Glauben bis vor der Sühnedeckel tritt. Und dann soll ich Gott keine Werke auf den Sühnedeckel bringen. Das glaubt ja der Mensch immer. Sondern ich soll nur noch mit meinen Gebeten den Sühnedeckel umhüllen, wie eine Wolke. Und wenn ich das tue, in Christus bleibe, mich an Jesus vollständig hingebe, dann wird er, Epheser 2, Vers 10, lässt es in Ruhe, wird er alle Werke wirken, die er durch mich wirken will. Dann bin ich nur ein Mensch, der reagiert auf das vollkommene Opfer. Und dann hat nur einer Ehre, nämlich der Jesus alleine, nicht mehr ein Mensch. Wisst ihr, wir stehlen nämlich immer Jesus die Ehre mit unserer Haltung. Das ist eine Schande. Und es kommt daher, wenn wir die Tempel nicht verstehen, der Opferdienst nicht verstehen, der Herr Jesus nicht versteht. Ich habe schon oft erzählt, ich erzähle es nochmals. Dann bewundern wir die Brüder, die uns Endzeitwahrheiten sagen. Ja, Entschuldigung, ist das? Ich habe mal einen Prediger gehört, ich erzähle es nochmal. Ich habe schon oft erzählt, das hat mich immer beeindruckt. Zudem haben wir gesagt, schick uns ein Bild, dass wir es draufdrucken können auf die Einladung. Der ist dann explodiert, blitzartig und hat geschrien. Was soll der Holzkopf? Hat er geschrien. Ich bin nur ein Prediger in der Wüste, und genauso ist es. Wir sind nur Werkzeuge, wir sind nichts, gar nichts. Wir sind nur kleine Verwalter, denen Gott etwas anvertraut hat, dieses vollkommene Opfer zu verwalten. Jeder Gläubige hat das Recht und die Pflicht, durch das innerste Heiligtum zu gehen, im Glauben bis vor der Sühnedeckel und ihn wie bei Yom Kippur mit seinen Gebeten, mit dem Räucherwerk zu umhüllen. Und dann zu erwarten, dass das vollkommene Opfer vollständig wirkt, dass er alles wirkt in mir. Ich reagiere nur noch. Steht ihr? Wo habe ich das alles nicht? Im Hesekiel-Tempel. Merkt ihr jetzt? Vielleicht habt ihr gedacht, oh, jetzt kommt was ganz Wunderbares, der Hesekiel-Tempel. Ich muss euch enttäuschen. Das Wunderbare ist die Stiftshütte. Das Wunderbare ist der Salomonische Tempel, aber nicht der Hesekiel. Und trotzdem, sagt er, ist es heilig. Wir werden nachher ein heiliges Land betreten, wenn wir bei Kapitel 40 beginnen. Es kommt, ihr könnt beruhigt sein. Aber ich muss das andere vorher so stark betonen, wisst ihr, dass uns klar ist, um was wir uns drehen. Wir drehen uns um eine schatterhafte Darstellung, nicht des vollkommenen Opfers, sondern nur Teilwahrheiten. Das vollkommene Opfer hast du hier. Und Hebräer 4,14 betont es nochmal. Wisst ihr, ihr müsst sehen, was die Bibel betont. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat. Wisst ihr, die Bibel betont immer wieder, der Herr Jesus hat die Himmel durchschritten. Er ist hier laut Hebräer 9,11 und laut unserem Yom Kippur unter 3. Mose 16 vom Versöhnungstag ist er ins innerste Heiligtum gegangen, hat das Blut gesprengt und die Bibel redet nur von dem. Warum glaubt ihr denn als der Petrus? Der Petrus ist wie wir. Auf dem Berg der Verklärung sagt er, oh, da ist Elia, da ist Mose und da ist Jesus. Komm, lass uns denen drei eine Hütte bauen. Denen drei. Was für ein Wahnsinn. Das ist die einzige Bibelstelle, die ich kenne, wo Gott einen Mensch unterbricht. Dann fährt Gott dem Petrus übers Maul, darf ich es mal so sagen, und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Und dann sagt die Bibel, sie brechen zusammen. Und als sie dann den Blick erhebet, sagt die Bibel, sie seien nichts als Jesus allein. Wisst ihr, die Tempel, die Opfer, alles hat nur ein einziges Zentrum. Wir sehen das auch im Hesekiel-Tempel, hat es auch bloß ein Zentrum, das ist der Herr Jesus allein. Wenn wir uns von dem entfernen, dann werden wir vom antichristlichen Geist in der Endzeit aufgerieben. Wisst ihr, und von daher ist es ungeheuer wichtig, dass wir das alles in der Tiefe verstehen. Diese Schneise durch den Himmel. Warum eine Schneise? Das steht in Daniel 10, 13. Wisst ihr, ihr müsst euch einfach vergegenwärtigen, die Bibel ist wie eine Ansammlung von kleinen Mosaiksteinchen, die man zusammensetzen muss. Und ihr dürft etwas nicht vergessen, und das haben ganz viele vergessen, die hier mystisch versuchen, in die Transzendenz vorzudringen. Ich habe das einmal erlebt beim Siegfried Müller in Karlsruhe, als ein Mann von der Catherine Kuhlmann, die frühere Pfingstler, wissen, wer das war, der heißt Russell Bixler, versucht hat, hier Geisteswirkungen hervorzubringen. Und plötzlich redet ein Dämon in Zungen. Ein Dämon hat in Zungen geredet. Ich habe sowas noch nie gehört. Die Leute sind erstarrt, das ist sowas Schreckliches gewesen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und dann kamen sogar die alte Pfingstsprenger und haben gesagt, das war ein Dämon. Und dann ist Bixler gekommen und gesagt, ja wisst ihr, wenn wir in die Transzendenz vordringen, das sind die Dämonen. Hat er recht, das sind die Dämonen. Er hat einen Fehler gemacht, wisst ihr welchen? Er ging nicht durch Hebräer 10, 19, durch die Schneuse, die der Herr Jesus gemacht hat, durch Jesu Blut, sondern ging menschlich in die Transzendenz. Und jetzt sagt die Bibel in Daniel 10, 13, und das ist ganz, ganz wichtig, aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden, und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, sodass ich dort vor den Königen oder bei den Königen von Persien entbehrlich war. Er sagt praktisch, im Luftraum herrscht Krieg. Das sind die Finsternismächte. Und jetzt ist der Jesus hingegangen. Wisst ihr, was ist das für eine Herrlichkeit? Er hat da eine Schneise durchgeschlagen. Wenn ich durch Jesu Blut im Glauben komme, kann ich bis ins innerste Heiligtum, zum Sühnedeckel, zum Herr Jesus, zum Angesicht Gottes vordringen. Und kein Dämon kann hier etwas tun. Es gibt ein weiteres Bild, das uns wohl manchmal rausgeht, das steht in Jesaja 35. Da beschreibt die Bibel diesen Weg. Sie sagt, Vers 8, und eine Straße wird dort sein, ein Weg, man wird ihn den heiligen Weg nennen. Kein Unreiner wird auf ihm gehen, sondern erst für sie, die auf dem Weg wandeln, selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Er sagt, jeder, der gereinigt ist in Jesu Blut, jeder, der wirklich ehrlich, eifältig Gott dient, wird auf diesem Weg gehen, nämlich im Glauben ins innerste Heiligtum, und er kann dann nicht mehr irre gehen. Ist ja gewaltig, oder? Es wird keinen Löwen geben und kein Raubtier wird zu ihm herankommen oder dort angetroffen werden, sondern die Losgekauften werden darauf gehen. Wisst ihr, was das heißt? In dieser Schneise, wo ich ins innerste Heiligtum gehen kann, ist kein Löwe. Da kann der Teufel nicht ran und kein Dämon. Der Dämonengürtel ist an dem Punkt völlig zerstört. Der Jesus hat eine Schneise durch diesen Dämonengürtel, auch in Epheser 6. Die Dämonen sind ja im Luftraum. Hat eine Schneise geschlagen und ich kann hier im Glauben vors Angesicht Jesu gehen. Die Dämonen haben keine Macht an mir. Die können mich nicht hindern, ins innerste Heiligtum zu gehen. Wisst ihr, was ist das für eine Herrlichkeit, dass ich das habe? Wisst ihr, und wenn ihr jetzt das alles euch anseht, dann seht ihr etwas. Und das ist ein ganz zentraler Punkt bei dem Yom Kippur. Er tut es ein für alle Mal. Wisst ihr, er tut es nicht mehrmals. Er hat sich gesetzt. Er braucht nichts mehr zu tun. Und das ist ein entscheidender Punkt. In Vers 34 sagt er, ewige Ordnung, einmal im Jahr hat es der hohe Priester tun müssen, der Jesus muss nur einmal tun. Es ist alles fertig, alles vollbracht. Wisst ihr, und jetzt müsst ihr 4. Mose 7, das was ich schon angeführt habe, wenn ihr das jetzt in Ruhe euch anguckt, dann seht ihr etwas. Jetzt wird 12-mal wird hier eine Opfergabe dargestellt. Die stellen jetzt das Opfer Jesu dar. Und am Schluss von dem ganzen Kapitel heißt, und dann redet Gott vom Sühnedeckel. Jetzt möchte ich eigentlich nur das darstellen aufgrund von Vers 12, und das ist Juda. Was ist Juda für ein Stamm? Wo kommt der Herr Jesus her? Aus Juda. Das ist der Stamm Jesu. Und das ist der Leib des Christus, die Heiligen, die hier das bringen. Jetzt erklärt die Bibel, es war eine silberne Schüssel. Silber ist das Wort Gottes. Ein wahrer Gläubiger dreht sich immer nur um das Wort Gottes. Ein silberner Sprengbecken. Nach dem Schäkel des Heiligtums. So wie es Gott gegeben hat, von Gott inspiriert. Beides voll Feinmehl. Da geht es darum, dass die Natur Jesu, das ist das Feinmehl, bei uns zum Ziele kommt, mit Öl gemengt, mit dem Heiligen Geist gemengt. Wisst ihr, und das ist der entscheidende Punkt. Ich bin ein Gotteskind, gehört zu dieser gesalbten Wohnung, und hier hast du etwas, du hast Silber, das Wort Gottes, du hast das Feinmehl, die Natur Jesu. Er hat den von keiner Sünde wusste, bleibst du in Christus, lebst du nicht in Sünde. Darum sagt die Bibel in 1. Johannes 3, wer in ihm bleibt, sündigt nicht. Wenn du in Christus bleibst, sündigst du nicht. Wisst ihr, das ist so einfach eigentlich. Dann hat er eine Schale 10 Schäkel schwer, voll Räucherwerk. 5 plus 5, Gnade und Verantwortung bringt mich dazu, dass ich das Räucherwerk bringe. Also ein Gläubiger dreht sich immer um Silber, ums Wort Gottes, immer um die neue Natur, die in mir ist. Und er dreht sich um das Räucherwerk, um die Gebete. Und dann heißt es Vers 15, dann bringt er ein Brandopfer und ein Sündopfer. Das heißt, er lässt sich dauernd reinigen durch Jesu Blut und er bringt das Brandopfer. 2. Korinther 8, 5. Sie gaben sich hin zuerst dem Herrn, dann uns durch den Willen Gottes. Brandopfer heißt, ich gebe mich immer mehr Jesus ganz hin. Und dann sagt er zu mir, wenn ich mich ihm ganz hingebe, geh noch Parteina. Versteht er, was ich meine? Oder sagt, geh nicht noch Parteina. Er sagt, wo ich hingehe, nicht ich. Ich habe nur eine Verantwortung. Ich lege mich ihm auf den Altar und sage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und damit spiele ich als Mensch keine Rolle mehr. Wenn Leute schon zu mir gekommen sind, oh, das war wunderbar, Verkündigung, sei, kann still sein, weil ich habe nichts getan. Ich bin nur reagierend. Er tut alles. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er geht durch die Gemeinde. Er redet jedes Herz an. Er lässt jede Gnadegabe wirken. Er lässt alles wirksam werden. Er lässt alle Werke geschehen. Wisst ihr, es dreht sich alles nur um ihn. Das ist die Botschaft vom wahren Tempel. Entschuldigung, ich muss euch schon wieder einen Kübel Wasser im Kopf leeren. Hesekiel hat das alles nicht. Versteht ihr? Ich hoffe nicht, dass ihr ganz enttäuscht seid von mir, Hesekiel. Ich kann euch trösten, es wird wunderbar werden, aber nicht so wunderbar wie Stiftshütte. Dann kommt Friedenopfer. Friede mit Gott durch Jesus. Römer 5, Epheser 2, 13 und 14. Die ihr ferne seid, ihr seid nahegebracht durch Jesu Blut. Er ist unser Friede. Völliger Friede mit Gott durch den Herr Jesus. Hast du im Hesekiel auch nicht. Und dann sagt die Bibel letztendlich, wenn das alles gebracht ist, wisst ihr, er ist das Opfer für unsere Sünde. Jetzt versteht ihr, wenn der Johannes der Täufer ruft, dies ist das Lamm Gottes. Wisst ihr, wenn ihr jetzt euch vergegenwärtigt, Situation Jesu, jetzt gehen wir zum Tempel des Herodes. Ist ja nichts anderes wie der Zerubabel-Tempel. Das ist ein Heiligtum, das leer ist. Flavius Josephus schreibt klipp und klar, das Heiligtum war leer. Da war keine Bundeslade drin. Warum ist keine Bundeslade drin? Weil Jeremia 3, Vers 16 sagt, es wird keine mehr gemacht. Und die ganze Tempel hatte keine Bundeslade. Drum hat auch der Hesekiel-Tempel keine Bundeslade. Er hat keinen Sühnedeckel, gar nichts. Und jetzt siehst du plötzlich etwas. Jetzt kommt Johannes der Täufer und sagt, ihr könnt, ich sage es mal in meinen Worten, er sagt den Juden praktisch, ihr könnt kein Passa-Lamm mehr schlachten und das Blut aufs Heiligtum oder ins Heiligtum bringen und auf den Sühnedeckel springen, weil es keinen mehr gibt. Aber das Lamm ist da, es ist der Herr Jesus. Und dann geht der Paulus hin in Römer 3, 25 und sagt, er ist das Sühnopfer. Er ist zu Deutsch, müssen wir eigentlich wörtlich so übersetzen, er ist der Sühnedeckel. Jetzt haben die Bibelstelle eine völlig andere Bedeutung. Jetzt sagt praktisch der Paulus und der Johannes, sagen, das wahre Sühnopfer, der wahre Sühnedeckel, der wahre hohe Priester, ist der Herr Jesus allein. Wenn du das siehst, dann erstarrst du in Ehrfurcht vor diesem dreimal heiliger Gott. Und dann siehst du, wie Gott wirklich sich nur um den Herrn Jesus dreht. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Gott ist laut Bibel eifersüchtig. Wisst ihr, mir graut es manchmal, wenn ich überlege, was ich am Herrn Jesus hier aus der Schule gelaufen bin. Wie viel habe ich mich um meine Werke gedreht? Wie viel habe ich mich um mein Gewissen gedreht? Wie viel habe ich mich um andere Dinge gedreht als um den Herrn Jesus allein? Wie wenig habe ich das Opfer erkannt? Wie wenig habe ich der wahre Tempel Gottes erkannt? Wie wenig habe ich der hohe Priester erkannt? Wie wenig der Sühnedeckel? Wie wenig das Blut? Wie wenig, dass ich, kleiner Mensch, mit einem Glaubensakt ins innerste Heiligtum gehe? Wisst ihr, und ich sage euch eines, wenn ihr das nächste Mal sagt, Herr Jesus im Gebet oder Vater im Himmel und ihr fangt an zu beten, dann muss euch etwas klar sein. Ihr geht in der Sekunde durch alle Himmel hindurch, bis ins innerste Heiligtum, bis vor das Angesicht Jesu, bis vor der Sühnedeckel. Kann man dann noch lässig beten? Dann stehen wir in der großen Heiligkeit vom dreimal heiligen Gott vor seinem Angesicht, vom Herrn Jesus allein. Und dann sagt Gott am Schluss von diesen, ihr könnt das 7 nochmal lesen, dann habt ihr 12-mal alle diese Sprengschale. Ihr habt Silber, das Wort Gottes, ihr habt also alles, was Gott geben will, das Feinmehl, ihr habt Brandopfer, ihr habt Sündopfer, ihr habt vollkommene Opfer. Und dann sagt er am Schluss, und wenn Mose in die Stiftshütte ging, um mit ihm zu reden, so hörte er die Stimme zu ihm sprechen, vom Sühnedeckel herab, der auf der Lade des Zeugnisses ist, zwischen den beiden Cherubim. Und er redete zu ihm. Vergesst nie 4. Mose 7, Vers 89. Der letzte Vers vom Kapitel, das kein Mensch gern liest. Ich hoffe, ihr lest in Zukunft 4. Mose 7 gern. Ich lese jeden durch. Ich lese jede Springschale, lese ich. Immer mit dem Wissen, jetzt muss ich aushalten, weil spätestens, wenn ich Vers 89 erreicht habe, kommt die Totaloffenbarung Gottes. Der Sühnedeckel allein. Wisst ihr, und so macht's Gott. Er lässt mich, wer sehen wir nachher im Hesekiel, er lässt mich alles durchlaufen und am Schluss bin ich beim Sühnedeckel. Wisst ihr, wie soll ich das nennen? Soll ich es nennen, eine heilige Einseitigkeit, eine radikale Vereinfachung? Ich sage es mal so, wie es Offenbarung 2,11 sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Was sagt denn der Heilige Geist den Gemeinden? Wisst ihr, wenn ihr jetzt einmal wissen wollt, wie der Heilige Geist wirkt, das ist ja für mich als früherer Pfingstler ganz wichtig, für mich war es ganz wichtig festzustellen, wie wirkt der Heilige Geist? Das steht in Johannes 16, Abvers 8. Da sagt er, wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Der Heilige Geist wirkt immer Buße. Er überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er führt immer, und zwar das ist ein ganz wichtiger Punkt, er führt uns, Vers 13, in die ganze Wahrheit hinein, ins Wort Gottes hinein. Er wird uns zeigen, was zukünftig ist, Himmel und Hölle, aber auch Endzeit. Er wird uns das Zukünftige zeigen, nämlich im Wort Gottes. Jetzt kommt das Wichtigste, Vers 14. Der Heilige Geist wird mich verherrlichen, sagt der Herr Jesus. Wo der Heilige Geist ist, die Schechina, die Wolke und Feuersäule. Weißt du, du brauchst ja gar nicht denken. Lies 3. Mose 16, Yom Kippur. Wo setzt sich denn die Wolke und Feuersäule drauf? Auf der Sühnedeckel. Woher weiß ich, dass, wenn ich jetzt lese, die ganze Wüstenwanderung Israels, und ich lese, die Wolke und Feuersäule kommt auf die Stiftshütte. Na, weiß ich ganz genau, wo die war. Durch die andere Bibelstelle. Ich weiß, die war im Allerheiligsten, die Wolke und Feuersäule. Die war auf der Bundeslade und die war bei der Bundeslade auf dem Sühnedeckel. Und ich weiß, Sühnedeckel ist Jesus allein und dort ist die Fülle des Heiligen Geistes. Merkt ihr jetzt, wie die Bildersprache, auch die symbolische Sprache, Zahlen kommen wir dann, wie das wunderbar immer nur eine Botschaft hat, Jesus allein. Und jetzt kommen wir halt zu dem zentralen Punkt auf Yom Kippur. Es gibt nur einen Versöhnungstag, nur einmal im Jahr. Und ich begehe heute den Himmelfahrtstag genauso wie das, was man Ostern nennt. Ich mag das Wort nicht. Eigentlich ist das Passafest, die Auferstehung. Ich begehe heute Himmelfahrt genauso mit heiliger Ehrfurcht wie die Auferstehung. Weil bei der Himmelfahrt hat er die Himmel durchschritten. Also nach meinem Verständnis hat er es dort getan. Er hat die Himmel durchschritten, ist ins innerste Heiligtum hineingegangen, hat sein Blut auf den Sühnedeckel gesprengt, hat als Hohepriester sich selber geopfert, hat sein eigenes Blut geopfert. Das eigene Blut wurde auf ihn selber gesprengt, weil er der Sühnedeckel ist, hat die vollkommene Erlösung geschaffen. Gott, der Vater, hat sie völlig akzeptiert und er setzt sich als Hohepriester. Es ist vollbracht. Versteht ihr jetzt, warum das steht? Und wenn ihr dann die Bibel euch näher anguckt, eine der größten Offenbarungen Gottes über den Sohn Gottes, auch was geschehen ist, in seinem furchtbaren Leiden, das ist Psalm 22. Ihr wisst ja, Psalm 22, die geistlichen Leiden Jesu, Psalm 69, die seelischen Leiden Jesu, Jesaja 53, die körperlichen Leiden Jesu. Und in Psalm 22, bei den geistlichen Leiden Jesu, wo er das für uns getan hat, heißt in Vers 32, sie, die Gläubigen, das sind wir, werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen, dem Volk, das geboren wird. Was haben wir für eine Botschaft? Das brauchst du nicht mehr überlegen, was du predigst. Dass er es vollbracht hat. Steht hier. Wenn du die Opfer verstehst, wenn du die Stiftshütte verstehst, wenn du den Salomonischen Tempel verstehst, wenn du den Hohepriester verstehst, wenn du Yom Kippur verstehst, dann hast du nur noch eine Botschaft. Jesus allein. Er hat alles getan. Er hat alles vollbracht. Wisst ihr, was ich jetzt kann, weil er das getan hat? Jetzt kann ich wie ein kleines Kind hingehen, ruf den Namen Jesus an und geh in derselben Sekunde. Das merkst du nicht, aber du tust es. Durchschreitet mein Geist alle Himmel, Himmel. Ich gehe ins innerste Heiligtum des Himmels vor, vor der Sühnedeckel, vor das Angesicht Gottes, das nichts anderes ist wie der Herr Jesus, und stehe im heiligsten Ort dieses Universums. Entschuldigung, darf ich es nochmal sagen? Kann man dann auch lässig beten? Kann man dann anders beten als in heiliger Ehrfurcht? Versteht ihr? Merkt ihr jetzt, wie weit wir weg sind von der Wahrheit? Wie weit wir abgedriftet sind? Und das alles muss klar sein, bevor wir dann zum Hesekiel gehen. Und beim Hesekiel sagt er halt, gucke die Zahlen an, gucke die Formen an, gucke die Einrichtungen an, gucke die Eingänge an, gucke die Ausgänge an, gucke die Gesetze an, und das ist alles hochheilig. Aber wisst ihr, ohne das Wissen von der Stiftshütte, vom Yom Kippur, kannst du das nicht verstehen. Was sagt er denn? Wohin springt er das Blut? Gegen Osten. Und im Ezekiel-Tempel spielt die Richtung und der Eingang Osten die zentrale Rolle. Versteht ihr? Ich kann den Ezekiel-Tempel überhaupt nicht auslegen ohne diesen Vorbau. Jetzt versteht ihr, warum ich da so der Wert drauf lege. Erst wenn das alles klar ist, dann kannst du Ezekiel auslegen. Und dann siehst du plötzlich, Ezekiel ist nur eine Teilbeschreibung dieser gewaltigen Wahrheit. Ist ja... Das, was ich jetzt sage, hört sich vielleicht radikal an, aber der Ezekiel ist nur eine Multimomentaufnahme einer ewigen Tatsache, eines ewigen Opfers. Und der Gläubige dreht sich nicht um die kleine Einzelaufnahme, sondern nur um das vollkommene Opfer. Und von daher müssen wir das Gesamtopfer verinnerlichen. Und dann sage ich ganz einfach, ach, liebe Geschwister, wir gucken den Teil des Opfers an im Ezekiel. Nur ein ganz kleiner Teil. Seid ihr jetzt enttäuscht vom Ezekiel? Ihr braucht nicht enttäuscht sein. Es hat gewaltigste Offenbarungen. Aber sie sind, das möchte ich ganz klar sagen, nicht so gewaltig wie die Stiftshütte. Nicht so gewaltig wie das hohepriesterliche Opfer. Sie sind nur die Wirkungen. Sie zeigen wieder der Hohepriester, was er getan hat. Das zeigt es dort auch. Aber das Gewaltigste auch für uns ist letztendlich das, was in der Stiftshütte im Yom Kippur geschah. Und dann siehst du was ganz anderes. Im Hesekiel, den wir nachher angucken, siehst du, das ist hochheilig, was du tun musst, dass dieses Opfer, das er hier gebracht hat, vollständig wirkt. Das steht in 47, dass es vollständig wirkt. Und 48 zeigt dann die Gegenwart Jesu. 40 beschreibt nochmal die Gemeinde als Ganzes. Dann siehst du zum Beispiel 43, 46 die ganze Tore. Dann siehst du die Zugänge, du siehst die Eingänge im Ezekiel. Du siehst alles, wie du reagieren musst. Wenn du das hinter dir hast, hast du ein vollkommenes Bild, was du machen musst. Und dann garantiere ich euch, dann liest du den Ezekiel nicht mehr langweilig. Aber ich habe natürlich eine ganz andere Hoffnung, dass ihr schaut 2. Mose 25 nicht mehr langweilig lest, auch 2. Mose 26, dass ihr 2. Mose 40, das ist alles die Stiftshütte, anders lest. Dass ihr die gesamte alttestamentliche Schriften, die dieses Opfer offenbaren und der Herr Jesus, dass es völlig anders lest. Und dass wir alle miteinander etwas begreifen. Was sagt der Herr Jesus? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das steht im Griechischen Logos. Und in der Offenbarung 19 heißt, der Titel Jesu ist Logos, er ist das Wort. In diesem Buch ist nichts geschrieben als Jesus allein. Dass wir nicht genügend geistliche Augen haben und Erleuchtung vom Heiligen Geist, dass wir in jedem Buchstaben, in jeder Zeile Jesus sehen, das ist unser Problem. Aber dieses Buch ist der Herr Jesus in Buchform geschrieben. 1. Mose 1, Vers 1 bis 4. Die Erde war wüst und leer vom Sündenfall des Teufels. Gott spricht. Wenn Gott spricht, kommt wer? Das Wort Gottes. Wer ist das Wort Gottes? Der Herr Jesus. Er sagt, wenn Gott spricht, was passiert dann? Es werde Licht. Wer ist das Licht der Welt? Der Herr Jesus. Dann sagt die Bibel sofort, er scheidet Licht von Finsternis. Jesus allein oder gar nichts oder Finsternis. Du hast in den ersten 4 Verse der Bibel nichts als Jesus allein. Und so geht es durch die ganze Bibel durch. Versteht ihr? Und darum müssen wir jetzt die Tempel ganz radikal herannehmen, dass wir den Hesekiel nachher richtig einordnen können. Sonst machen wir auch Wirrwarr wie die meisten. Es fehlt natürlich noch was, das müssen wir auch noch machen. Der Tempel des Heiligen Geistes. Wenn wir den auch noch hinter uns haben, dann kommen wir langsam zum totalen Zentrum. Und dann kommen wir langsam, nachdem wir noch die Zahlen betrachten müssen, die müssen wir vorher betrachten, dass wir Hesekiel die Zahlen richtig deuten können. Dann können wir der Hesekiel genießen, das garantiere ich euch. Aber ich habe die Bitte, betet weiter. Das sind keine profane Wahrheiten, das sind Offenbarungen Gottes. Da kann man nicht einfach mit umgehen, nicht sagen, jetzt handeln wir das ab. Wenn Gott hier keine Offenbarung gibt, haben wir gar nichts. Wisst ihr? Und er hat nur ein Ziel, er will seinen Sohn offenbaren. Wisst ihr? Und ich glaube, hoffentlich dämmert uns langsam, dass Gott keine andere Botschaft in der ganzen Bibel hat als Jesus allein. Ich möchte beten zum Schluss. Ja, Herr Jesus, was für eine Herrlichkeit. Du bist die einzige Offenbarung Gottes des Vaters in diesem Universum. Der Vater, der diese herrliche Lichtswelt, wo du bei ihm warst, in seiner Gestalt, genauso Geist wie der Vater, in ungetrübter Gemeinschaft, völlig deckungsgleich mit ihm. Diese herrliche Lichtswelt hast du verlassen, weil du uns liebst, weil du nicht wolltest, dass wir in die Hölle fahren, weil du wolltest, dass wir gerettet werden von unseren Sünden, weil du wolltest, dass wir alle Zeit bei dir sind. Was für eine Liebe zu uns gefallenen Menschen. Wir beten dich dafür an. Wir beten dich dafür an für die Offenbarung in deinem Wort, dass du uns diese ganze Tempel geoffenbart hast, dass du uns geoffenbart hast, dass du der hohe Priester bist. Du hast uns geoffenbart, dass du das Opferlamm bist. Du hast uns geoffenbart, dass dein Blut das wahre Opferblut ist. Du hast uns geoffenbart, dass du der Sühnedeckel bist. Und letztendlich bist du auch der, der das Empfang nimmt und am Vater zu Füßen legt und aus dem Grund dich gesetzt hast und das vollbracht ist. Wir beten dich an. Und durch dich, der Vater im Himmel, jetzt gib uns Gnade, dass wir die weiteren Offenbarungen verstehen. Und dass das bewirkt, so wie es dann Hesekiel erfordert, dass wir Buße tun. Dass wir unsere Herzen vor dir demütigen und uns beugen. Und dann die weiteren Schritte gehen, dass dieses Opfer bei uns kleinen Menschen vollkommen wirken kann. Zu deiner Verherrlichung und zur Verherrlichung des Vaters im Himmel. Amen.